Wirtschaft regional, der Podcast für Ostwürttemberg mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp.
Und ich bin heute zu Gast bei Wolfgang Weiß. Er ist Geschäftsführer des Zentrums für digitale Entwicklung in Westhausen. Hallo, Herr Weiß.
Hallo, Hamp, schön, dass Sie da sind.
Zentrums für digitale Entwicklung, was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Ja, wir beraten und begleiten Kommunen, Landkreise, Regionen, aber auch Firmen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen, auch Kommunalgesellschaften wie Stadtwerke oder Wohnungsbauunternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung. Das heißt, ausgehend von den Infrastrukturen, die ich habe, die ich benötige, dann wirklich eine grundständige strategische Beratung mit einer ganz klaren Fokussierung auf Machbarkeit, technische Umsetzbarkeit, auch Kosteneffizienz, um dann sozusagen auch wirklich Mehrwerte zu schaffen durch Digitalisierung.
Jetzt geht man davon aus, eine digitale Kommune, man sagt ja auch oft Smart City, eine smarte Stadt, das ist was, da sitzen die Denkfabriken vielleicht in Kalifornien oder auch in Fernost. Jetzt sind wir hier in Westhausen, wie kommt denn das?
Das ist natürlich dem geschuldet, dass unsere Schwestergesellschaft, die Geodata, hier schon seit vielen Jahren ihren Sitz hat und seit fast 35 Jahren am Markt ist und natürlich gerade im kommunalen Umfeld ein überaus etablierter Partner im Bereich Infrastrukturausbau ist. Und wir durften als Schwestergesellschaft dann in Westhausen sozusagen an den Unternehmenssitz kommen.
Das heißt, die Geodata plant ja vor allem die Glasfasernetze, ne, in den Städten und Kommunen.
Genau, die Geodata ist sicherlich das führende oder zumindest eins der führenden Fachingenieurbüros bundesweit und darüber hinaus, auch mit einer Niederlassung in der Schweiz, ja. Wenn es um wirklich eine ganzheitliche Dienstleistung geht, also von den ersten Grobplanungen über Fördermittelanträge bis zur konkreten Umsetzung, kompletten Baubegleitung, Vermessungsdienstleistungen, digitale Zwillinge, also auch hier wirklich eine hohe Effizienz durch Digitalisierung bei der Geodata bereits gegeben. Da könnte man die Geodata einordnen als wirklich das führende Ingenieurbüro.
Wie groß ist Ihr Team?
Hier in Westhausen sind wir insgesamt gut 100 Kolleginnen und Kollegen, wobei beim ZTE sind wir jetzt knapp 20, die einen ausschließlichen Fokus haben auf sozusagen Digitalisierung im Kontext Smart City und Aufbau von Sensorik- und Mobilfunknetzen.
Dazu muss man vielleicht noch sagen, Ihr Mitgeschäftsführer beim ZTE ist Rudi Feil, der auch ja der Gründer und Geschäftsführer von Geodata ist.
Korrekt. Also der Grund auch, warum wir strategisch entschieden haben, das ZTE zu gründen, ist natürlich auch die Erkenntnis, dass aktuell vielleicht immer noch ein bisschen zu langsam, aber doch mit aller Dynamik auf allen Ebenen Glasfaserinfrastruktur ausgebaut wird. Aber es ist ja auch klar, wenn ich die Infrastruktur ausbaue, werde ich sie nutzen wollen. Und nicht nur in Form von Gebäudeanschlüssen, sondern auch in Form von Anschlüssen an die kommunale Infrastruktur, ob es Straßenleuchte ist, ob es ÖPNV-Infrastruktur ist, ob es andere kommunale Infrastruktur ist. Und dann war klar, das muss hinterlegt sein durch Strategie, Konzeption, betriebswirtschaftliche Maßgaben etc. Deswegen die Gründung des ZTE, um hier wirklich nahe an der Praxis Strategien zu entwickeln und Umsetzungen in die Wege zu leiten, damit kommunale Ziele zum Beispiel im Klimaschutzmanagement, in der Mobilität erreicht werden können.
Jetzt kennt man das Smart-Konzept vom Smart Home. Also viele haben zu Hause ein Konzept, das beispielsweise die Beleuchtung im Haus steuert, je nachdem, wie sie gebraucht wird, auch die Heizung und ähnliche Dinge. Wie kann man das denn auf eine ganze Stadt oder eine ganze Kommune übertragen?
Ja, das ist tatsächlich eine der meistgestellten Fragen, die Übertragbarkeit auf eine ganze Stadt oder gar einen ganzen Landkreis. Und oft liegt die Lösung darin, sich entweder auf auf der Basis einer Strategie, also Leitplanken über alle Themenbereiche hinweg, idealerweise aufsetzend auf zum Beispiel politische Beschlüsse zum Thema Energieeffizienz, Klimaschutz, CO2-Reduzierung, Mobilität, vielleicht auch Energiemanagementsysteme, um dann gemeinsam mit den Akteuren am Standort auszuarbeiten, was sind geeignete Maßnahmen, um Ziele zu erreichen. Aber dann ist es doch meistens so, dass ein kompletter Rollout über einen kompletten Standort äußerst schwierig ist. Sowohl hinsichtlich der verfügbaren Fachkräfte innerhalb einer Stadtverwaltung, eines Stadtwerks, weil gerade im kommunalen Umfeld ist es schon so, dass sozusagen die Arbeitsbelastung unheimlich hoch ist und große Projekte mal eben nebenbei eher schwer zu handhaben sind, und Fachkräfte aktuell am Arbeitsmarkt zu kriegen, ist auch keine einfache Übung. Deswegen ist es dann mitunter eine gute Lösung zu sagen, wir machen zum Beispiel ein Reallabor, um zu zeigen, was wir vorhaben. Oder wir machen in einem bestimmten Quartier dann auch eine beispielhafte Umsetzung dessen, was wir dann als Gesamtstrategie umsetzen möchten. Einerseits zahlt es natürlich ein auf Ziele der Transparenz, der Bürgerbeteiligung, der Kommunikation, auch der Diskussion vor Ort. Sind es die Maßnahmen, die Bürger auch verstehen? Aber es ist natürlich auch ein Weg, um Dinge auch erstmal zu testen, technisch umzusetzen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass ich hier auch dann von Anfang an mitdenke, die Daten zu beachten, die dann produziert werden. Deswegen natürlich zentraler Dritter im Bunde bei uns, bei den Kompetenzpartnern Digitale Zukunft, ist natürlich auch das KIP.
Das steht wofür?
Kompetenzpartner intelligente Produkte, Prozesse.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen, Beispiel Klimaschutz, Beispiel CO2-Reduzierung. Wie kann denn da so ein smartes Konzept oder die Digitalisierung dazu beigetragen, dass das Klima besser geschützt wird in so einer Stadt? Und wo kommt das ZDE ins Spiel?
Also es geht natürlich im ersten Schritt darum, dass eine Zielerreichung gegebenenfalls auch kritisch gesehen wird. Also in einigen Städten wurde zum Beispiel der Klimanotstand ausgerufen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und dann ist klar, ich muss hier politisch handeln und tätig werden. Und da durften wir zum Beispiel in einer deutschen Großstadt gemeinsam mit dem dortigen Energieversorger ein standardisiertes System zur Entwicklung von Quartieren entwickeln. Das heißt, welche Ziele habe ich hinsichtlich des Klimaschutzes, der Mobilität, der Energieversorgung vor Ort, möglichst regenerative Energien, Ansatz Null, Energiequartiere etc. Und damit man Systeme nicht für jedes Quartier einzeln ausbaut und aufbaut, dann wirklich der Ansatz zu sagen, wir machen einen Standard gemeinsam für den Standort und setzen darauf dann die konkreten Anforderungen, die natürlich in jedem Quartier individuell sind, dann auch wirklich auf.
Was sind denn konkrete Maßnahmen, die man machen kann? Also kann man beispielsweise die Bewässerung von Straßenbäumen intelligent steuern, oder was gibt es da?
Also natürlich haben wir hier nicht nur in unserem Smart City Campus, den wir in Westhausen aufgebaut haben, sondern natürlich auch bundesweit in den Projekten konkrete Umsetzungen. Ein gutes Beispiel ist natürlich auch, wie Sie es gerade sagen, auch nach den Diskussionen im letzten Sommer, und die Situation wird sich sicherlich nicht verbessern. Aus unserer Sicht werden wir zunehmend über Wasserknappheit und Ressourcenknappheit sprechen. Und da ist natürlich ein möglicher Baustein, gerade bei den Stadtbäumen, bei den urbanen Bäumen, die oft wenig Pflanzfläche haben, zu detektieren, haben die Bäume noch genug Feuchtigkeit, und dann aber auch zum Beispiel automatisiert zu gießen durch entsprechend über Sensornetze überwachte Gießeinheiten, um eine Automatisierung herbeizuführen, oder gegebenenfalls dem Bauhof auch wirklich eine Nachricht in Echtzeit zukommen zu lassen. Der Baum wird jetzt trocken, es wird auch nicht gießen, weil das wissen wir über das Regenradar. Das heißt, an der Stelle wäre jetzt sinnvoll, nicht die normale Gießtour zu fahren, sondern hier auch gezielt zu gießen. Es gibt aber natürlich auch den Ansatz zu sagen, wenn ich zum Beispiel in Einkaufsinnenstädten ehrenamtliches Engagement habe von Kaufleuten, von Schulen, dass dann zum Beispiel auch der Baumpate, die Baumpatin eine Nachricht bekommt und sagt, lieber Baumpate, ich bin trocken oder ich bin durstig, gib mir bitte 50 Liter Wasser. Und dann sozusagen haben wir auch noch einen Effekt der Teilhabe dabei, die natürlich eine Stadt entlastet, aber natürlich auch den Ehrenamtlichen hilft dabei, sozusagen ihre Pflichten zu erfüllen, die sie freiwillig übernommen haben.
Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Bücher von Peter Wohlleben, diesem Förster, der ja geschrieben hat, eigentlich sind Bäume untereinander vernetzt, was aber nicht auf die Stadtbäume zutrifft, die ja immer nur auf kleinen Inseln wachsen. Das heißt, sie vernetzen sie wieder und vernetzen sie auch mit den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt. Die Vernetzung ist wahrscheinlich das A und O bei diesen ganzen Konzepten.
Das ist vollkommen richtig, denn es geht auch hier darum, welche Daten oder erstmal natürlich, wie ist meine Dateninfrastruktur zu sehen? Das heißt, spreche ich über Glasfaser, spreche ich über Sensorik, vielleicht ab und an noch über WLAN, aber vor allem auch über Mobilfunk, vielleicht zum auch privaten Campusnetz. Und wie bekomme ich welche Dienstleistungen effizient abgebildet in diesen Dateninfrastrukturen? Und alle diese Daten fließen auf Datenplattformen, die bei uns über das KIP gesteuert werden. Und auf dieser Basis werden dann Daten intelligent verbunden, verschnitten und vielleicht auch mit Berechtigungen weitergeleitet. Also zum Beispiel Kameradaten aus dem öffentlichen Verkehr sollten sicherlich nicht auf einem Bürger-Dashboard landen, sondern bei der Verkehrsbehörde und bei der Ordnungsbehörde, wohingegen natürlich die Bürgerinnen und Bürger sehr viel Interesse daran haben, welche Parkraumverfügbarkeit habe ich oder sozusagen wann habe ich die nächste ÖPNV-Gelegenheit. Das sind klassische öffentliche Daten, aber verschnitten werden diese alle auf einer Datenplattformebene und dann geht es darum, intelligente Datenableitungen zu bilden, Berechtigungen zu bilden, um dann für die Bürgerschaft, für die Touristinfo, für die Verkehrsbehörde, für die Stadtwerke dann entsprechende Datenoberflächen, wo jeder seine Datenberechtigungen hat, abzuleiten.
Kann so eine Überwachung oder so eine Steuerung dafür sorgen, dass weniger Verkehr in den Städten ist?
Auch da kann man natürlich ein Ökosystem ausbilden, indem wir zum Beispiel bestehende Infrastruktur nicht ersetzen, sondern als Synergie mitnehmen, zum Beispiel die Parkhäuser, wo wir ja heute schon sehr genau wissen, anhand der Daten, die die Schrankenanlagen zur Verfügung stellen, wie viele Parkplätze habe ich dort zur Verfügung, aber auch wie viele E-Parkplätze habe ich dort zur Verfügung. Und das Ganze kann ich dann natürlich verschneiden, indem ich öffentliche Parkplätze dann auch mitdetektiere und das Ganze in ein Gesamtsystem zusammenführe. Viel besser gefällt es uns natürlich, wenn wir nicht nur an den motorisierten Individualverkehr denken, sondern dann das Ganze auch verschneiden, am besten mit aktiven Empfehlungen in einer Kommune. Lass dein Fahrzeug vielleicht gleich stehen, weil ÖPNV ist schneller. Oder vielleicht auch in der Echtzeitsteuerung, wenn ich zum Beispiel zu einem Event fahre oder zu einer Tourismusdestination, dass es keinen Sinn macht, eine halbe Stunde Parksuchverkehr pro Fahrzeug zu verursachen, sondern dann ganz konkret auch empfehle, nimm doch einen Park-and-Ride-Parkplatz, der Bahnhof ist um die Ecke und du kannst mit dem Zug oder mit dem Bus dann auch wirklich schneller in die Stadt kommen und das Ganze dann im Idealfall auch vernetzt mit konkreten Angeboten, um vor Ort auch Räder, Pedelecs oder auch Roller zu mieten, sodass wir hier nicht nur an die Autos denken, sondern wirklich an vernetzte Mobilitätsinfrastruktur. Und das findet auch Akzeptanz. Und zwar findet es dann Akzeptanz, wenn ich dafür nicht gefühlt 17 Apps brauche, um mich fortzubewegen, sondern es muss über eine sehr komfortabel zu bedienende, aber auch datensichere Oberfläche abgebildet werden, sodass die Bürger dann auch wirklich zum Beispiel Anreizsysteme auch vorfinden. Wenn ich den ÖPNV nutze, dann bekomme ich zum Beispiel Gutschriften in Minuten für die Nutzung von Bike-Sharing. All die Systeme gibt es schon und wir halten das für ganz hervorragend, wenn man da vor allem auch nochmal deutlich machen kann, welche Mehrwerte bringt eigentlich auch der ÖPNV, gerade im kommunalen Umfeld.
Ärgerlich ist ja auch, Sie haben es mir vorhin gezeigt, wenn auf dem E-Ladeparkplatz ein Verbrenner steht und den ganzen Tag diesen blockiert, auch da haben sie ein Mittel dagegen.
Genau, also wir können natürlich sehr, sehr genau detektieren, über magnetfeldbasierte Bodenparksensorik. Da erhält wirklich jeder Parkplatz einen Sensor und kann hochgenau detektieren, steht da ein Fahrzeug. Das kommt zum Einsatz zum Beispiel bei Feuerwehreinfahrten oder bei Notarztparkplätzen an Krankenhäusern. Natürlich kann ich es auch im ganz normalen Parkraummanagement einsetzen, aber hier kann ich sozusagen in Echtzeit Informationen lostreten. Wenn jemand auf einer Feuerwehrzufahrt parkt, dann ist da Gefahr im Verzug und dann sollte ich da handeln. Oder auch wenn bei Festivitäten in kritischen Bereichen, wo wirklich eine Zufahrt gewährleistet sein muss, geparkt wird, dann ist es wichtig, dass der Ordnungsdienst direkt eingreifen kann. Aber natürlich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, kann ich auch eine Parksensorik mit einer E-Ladestelle, mit einem E-Ladepunkt verbinden. Und beide Systeme messen natürlich Daten. Der eine sagt mir, fließt da Strom? Der andere sagt mir, parkt da jemand? Und wenn die Anlage mir sagt, da fließt kein Strom, aber da parkt jemand, dann ist natürlich eine Möglichkeit gegeben und dann in Echtzeit zum Beispiel dem Ordnungsamt einer Stadt eine Info zukommen zu lassen, da parkt jemand auf einer Tankstelle, das ist es schlichtweg heutzutage, ja, und sozusagen, da müsste jemand nachschauen gehen. Auf der anderen Seite kann ich solche Systeme aber natürlich auch abwandeln, zum Beispiel in der effizienten Schaffung von Infrastrukturen, wenn ich über Stadtverwaltungen nachdenke oder auch Firmeninfrastrukturen. Ja, es wird immer mehr E-Ladefahrzeuge geben oder E-Fahrzeuge und Hybridfahrzeuge. Ich habe aber oft nur eine begrenzte Anzahl an E-Ladepunkten, an Tankstellen. Ich kann natürlich so ein System auch so weit trainieren, wie wir es hier auch umgesetzt haben. Ich parke, ich tanke. Und die Anlage meldet mir, wenn mein Fahrzeug voll ist. Dann bekomme ich eine Nachricht, lieber Wolfgang, bitte fahr jetzt weg, der nächste Kollege möchte in einer halben Stunde parken, sodass ich dann meine Infrastruktur viel effizienter natürlich auch nutzen kann. Die soziale Kontrolle habe ich im öffentlichen Umfeld natürlich genau für den jetzt geschilderten Anwendungsfall eher weniger, da müsste ich Dauer kontrollieren. Aber ich sage mal, wenn ich im privaten Bereich unterwegs bin und mir Gedanken mache, wie kann ich denn die Infrastruktur intelligent nutzen? Und wenn man, wie ich jetzt in Anführungsstrichen, nur ein Hybridfahrzeug hat mit einer begrenzten Reichweite, dann ist es relativ schnell geladen. Warum sollte ich den ganzen Tag auf diesem E-Ladepunkt stehen? Da kann in der Stunde der Nächste hinfahren und die Anlage genauso nutzen. Also das sind Dinge, über die wir sehr intensiv mit unseren Partnern in den Projekten nachdenken, damit wir auch wirklich auch ressourceneffizient und im kommunalen Bereich spreche ich über natürlich Steuermittel und Fördermittel, dass wir da auch wirklich effizient mit den Mitteln umgehen.
Ich könnte mir vorstellen, Geld kann man auch sparen, wenn man die bestehende Infrastruktur, die ich in so einer Stadt schon habe, vielleicht ein bisschen aufmotzt und sie quasi digitalisiert. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also ich kann natürlich zum Beispiel im Bereich der LED-Umrüstung in der Straßenbeleuchtung. Ja, natürlich ist es ein eminent wichtiges Ziel, die Reduzierung des Energieverbrauchs in der Straßenbeleuchtung mit aller Kraft voranzutreiben, weil das ist auch ein wichtiger Baustein. Da bin ich kommunalseits auch handlungsfähig. Ganz einfach, da kann ich konkret etwas tun und ich spare sicherlich 70+ x% an Energie ein, wenn ich auf LED umrüste. Auf der anderen Seite habe ich natürlich in der Kommune, ich sag mal, alle 40 Meter eine Straßenleuchte und wir bezeichnen das immer als roten Teppich für die Smart City. Denn im Zuge des momentan laufenden Glasfaserausbaus kann ich natürlich die Strategie dort anpassen und weiterhin natürlich alle Gebäude mit Glasfaser anfahren, aber zum Beispiel auch die Straßenleuchten. Und wenn ich an die Straßenleuchte Glasfaser und Dauerstrom bringe, kann ich natürlich auch, und da muss ich nicht die ganze Straßenleuchte austauschen, sondern nur den Lampenkopf, zum Beispiel im Rahmen einer ohnehin anstehenden Umrüstung auf LED, dann austauschen und ich kann diesen dann modular nutzen. Da haben wir hier einige Einheiten auch im Einsatz, sodass die Straßenleuchte dann plötzlich ein komplettes WLAN-Netz beinhaltet, eine komplette Mobilfunkantenne beinhaltet, einen Bewegungssensor beinhaltet, das Licht nur dann angeht, wenn ich es brauche. Ich kann einen kompletten Parkplatz aus einer Straßenleuchte heraus in Echtzeit messen und die Daten zur Verfügung stellen, um wirklich Parksuchverkehre zu vermeiden und Informationen zu zeigen, wohin kann ich fahren. Ich kann aber auch hochauflösende Kameras in die Straßenbeleuchtung integrieren und vieles mehr, sodass wir hier ein gutes Beispiel haben, immer flexibel zu denken und sozusagen eher auszubrechen aus der bisherigen Vorgehensweise, nur Energieeffizienz wie gesagt, richtig und wichtig, genau wie Glasfaserausbau richtig und wichtig ist, wenn ich beides zusammendenke und mir dann meine Smart City-Ziele, meine Mobilitätsziele, meine Ziele der Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger und auch die Klimaschutzziele daneben lege und einmal themenoffen diskutiere, wie kann ich denn elegant auf dem Weg zu hohen, ohnehin anstehenden Infrastrukturveränderungen bestimmte Dinge noch mitverwirklichen, dann haben wir schon einen sehr, sehr hohen Grad der Zielerreichung erreicht.
Welche Stadt, würden Sie sagen, muss ich mir angucken, wenn ich eine richtig smarte Stadt anschauen will?
Also haben wir natürlich in Deutschland über 70 Modellkommunen, Smart Cities, die sich alle intensiv auf den Weg gemacht haben. Da dürfen wir aktuell doch zahlreiche betreuen, deswegen bin ich da etwas befangen. Da würde ich jetzt natürlich nicht nur als Ostalb-Patriot, sondern oder aus Ostwürttemberg-Patriot, sondern einfach, weil wir da auch einen tiefen Einblick haben in die Projekte, würde ich sagen, wenn man hier im Bereich von Wirtschaft regional unterwegs ist, dann sollte man sich Aalen und Heidenheim sehr genau angucken. Es sind ja zwei Modellkommunen, Smart Cities, aber auch in vielen anderen Bereichen Deutschlands laufen ganz hervorragende, nicht nur Modellprojekte, sondern wir kommen jetzt in die Umsetzungsphasen. Das heißt, jetzt kommt aus den Modellen, aus den Strategien, aus den Theorien, wie kann man es machen, jetzt kommen wir in die Umsetzung. Das heißt, über 70 Kommunen allein aus diesem Förderprogramm gehen jetzt in die Umsetzung und sind schon am Anfang der Umsetzung teilweise. Die Frage, könnte man vielleicht am Ende des Prozesses dann in 3 bis 5 Jahren besser beantworten, wenn wir dann sehen, genau wie haben diese Kommunen denn auch wirklich ihre Strategie umgesetzt? Was ist dann wirklich konkret dabei rausgekommen? Ich hätte einige im Blick, aber ich würde sagen, spannend ist ja abzuwarten, was jetzt wirklich praktisch rauskommt aus den Strategien und den Theorien.
Oder man kann sich hier natürlich auf dem ZDE Campus in Westhausen mal umgucken. Das ist wie eine kleine Smart City. Da ist tatsächlich alles mit Sensorik versehen und vernetzt. Es gibt aber auch Städte im Ausland, die meiner Meinung nach da schon ein bisschen weiter sind. Wenn ich nach Tallinn in Estland beispielsweise mal sehe. Wieso sind wir denn in Deutschland in dieser Sache ein bisschen hinten dran?
Ja, das liegt natürlich einerseits daran, dass wir sehr hohe Datenschutzstandards haben und natürlich auch neben einem Bundesdatenschutzbeauftragten auch noch 16 Länderdatenschutzbeauftragten haben und auf der kommunalen Seite auch. Und damit meine ich nicht, dass wir hier eine Infrastruktur des Verhinderns haben. Datenschutz ist, gerade wenn ich über öffentliche Daten spreche, und wir haben jetzt gesehen, wie bundesweit auch IHK wochenlang nicht handlungsfähig sind, weil Dateninfrastruktur angegriffen wurde und jetzt sicherlich zukünftig besser geschützt sein wird. Das heißt, Datenschutz ist aus unserer Sicht in den Projekten und auch in der täglichen Umsetzung ein wichtiges Thema. Aber es ist in Deutschland schon komplexer als in kleineren Gebietseinheiten, denn gerade wenn wir uns das Baltikum angucken, sind es natürlich auch Leuchttürme, aber es sind natürlich auch kleine Länder, die zum Beispiel auf ein Datenmanagementsystem teilweise zurückgreifen etc. Da sind wir natürlich auch viel, viel breiter und tiefer aufgestellt in Deutschland. Deswegen muss man da eher weniger auf Länder, auch weniger auf Bundesländer gucken, sondern eher auf einzelne Regionen und Kommunen. Und dann aber auch anfangen, bei uns jetzt langsam loszulassen, nur neue Innovationen zu entwickeln, sondern sich das sehr genau anzugucken, was wurde jetzt in diesen über 70 Kommunen, und es gibt ja noch viel mehr innovative Förderung im Bereich Smart City und Digitalisierung in anderen Kommunen, anderen Regionen, was wurde dort schon entwickelt, was wird dort getestet, sodass wir möglichst schnell auch in Deutschland zu einer Übertragbarkeit und zu einem flächenhaften Rollout kommen von sinnvollen Lösungen. Und da ist der Bund gerade dabei, gerade für die Modellkommunen, auch wirklich eine Datenbank zu schaffen. Was hat sich bewährt, was wird sich bewähren, sodass wir da hoffentlich auch bald sozusagen eine Plattform haben werden, wo kommunale Entscheider dann auch zugreifen können mit guten Beispielen aus der Praxis, wo auch eine technische Beschreibung dabei ist, sodass wir dann auch in Deutschland sehr viel schneller vorankommen werden.
Ein anderes, vielleicht sehr plakatives Beispiel wäre China, wo es ja schon sehr, sehr viele Überwachungsmethoden gibt, auch digital und jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie nochmal stärker eingesetzt. Da wollen wir ja auch nicht hin. Wie können wir verhindern, eine totale Überwachung zu bekommen?
Da sind wir wieder bei dem Punkt, Datenschutz wird zwar oft kritisiert, aber er ist wichtig. Auch Bürgerinnen und Bürgerrechte sind natürlich wichtig und es sind auch keine Wortplacebos, die ich hier von mir gebe, sondern das ist in allen Kommunen, die wir begleiten dürfen, ein zentrales Element. Die Rechte der Einzelnen an ihren Daten müssen geschützt sein und nur wenn der Mensch entscheidet, ich gebe welche Daten auch immer frei, dann darf dies der Fall sein. Und es muss auch nachvollziehbar sein, es muss auch wieder stoppbar sein. Und das ist in bestimmten Ländern dann eher weniger der Fall. Sie haben China genannt. Es gibt auch zum Beispiel in der Türkei durchaus umfangreiche kommunale Überwachungssysteme. Aber auch in Asien, in weiteren asiatischen Ländern ist es durchaus auch gesellschaftlich akzeptiert und etabliert, dass mehr Überwachung stattfindet als in Deutschland. Und ich sage mal, technisch ist bei uns ebenfalls natürlich alles möglich. Aber ich hatte vorhin das Beispiel mit den Kameras genannt. Natürlich müssen wir auch gut aufpassen, wenn wir hier hochauflösende Bilder aus dem öffentlichen Straßenraum produzieren. Wer darf die sehen? Wer hat die Berechtigung? Sicherlich nicht jeder und jede innerhalb von der Stadtverwaltung. Aber auch wenn ich über kamerabasierte Sensoreinheiten spreche, natürlich darf so eine Einheit bis auf sozusagen die Justierung der Anlage, danach darf die Anlage kein Kamerabild mehr verlassen, sondern natürlich nur noch DSGVO-konforme Daten, mit denen ich dann messe, wie viele Fußgänger, Radler, aber auch PKWs sind an dieser Stelle unterwegs, wie schnell und wann am Tag etc. Das sind sehr wichtige Themen und bestimmte Dinge, die man auch auf Fachmessen sieht, immer vor dem Hintergrund, so wird es zumindest kommuniziert, einer Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger, dass im Endeffekt eine Komplettüberwachung zum Beispiel auch einzelner Fahrzeuge durch Tracking stattfindet. Es sind bestimmt Systeme, die wir in Deutschland und auch in Europa nicht sehen möchten, die auch gesellschaftlich nicht akzeptiert werden und wo ich persönlich auch sagen würde, wir sollten auch nicht in die Richtung gehen, sondern uns lieber sehr gut überlegen in Deutschland, was sind wirklich Daten, die uns besser machen in der Erreichung unserer Ziele und da vor allem im Hinblick auf das Miteinander im kommunalen Umfeld und vor allem auf den Klimaschutz im kommunalen Umfeld.
Nun sind Sie nicht nur für Kommunen oder haben nicht nur Kommunen als Kunden, sondern auch private Unternehmen. Was bringen Sie für die denn für Leistungen?
Also hier sind wir vor allem in der technischen Beratung tätig. Das heißt, welche Infrastrukturen, gerade mit dem Fokus auf mobile 5G-Campusnetze, das heißt ein firmeneigenes Mobilfunknetz, auf das ich dann auch nur zugreifen kann, wenn ich eine berechtigte SIM-Karte habe. Aus dem öffentlichen Datennetz kann ich hier also nicht zugreifen. Also hier wirklich das vitale Interesse der Firmen, eine sichere Dateninfrastruktur vorzuhalten, weil eben eine höhere Sensibilität hier auch gegeben ist durch viele tausend Hackerangriffe jeden Tag in Deutschland. Aber es ist auch eine bereits in Asien und Nordamerika äußerst etablierte neue Infrastrukturebene. Und wir kommen immer stärker in die Situation, dass zum Beispiel regionale Netzregulierungsbehörden, die sich global zusammengeschlossen haben, ein Verband wie 3GPP zum Beispiel Vorgaben macht, wie kann Industrie 4.0 auf der Basis von 5G oder wie sollten die Standards sein? Und natürlich sind es dann globale Standards, die auch unsere kleinen und großen Innovationstreiber in Ostwürttemberg, in Deutschland dann auch treffen werden. Und da gilt es natürlich, Vorsorge zu treiben. Hier beantragen wir zum Beispiel die Campusfrequenzen für die Firmen. Wir machen frühzeitige Planungen, wenn Neubauten anstehen. Was sollte ich technisch vorsehen, gemeinsam mit dem technischen Planer, um später dann auch Mobilfunk nutzen zu können in den Gebäuden, außerhalb von den Gebäuden. Aber natürlich machen wir auch die gesamte Integration eines 5G-Campusnetzes inklusive aller Maßnahmen. Also hier nochmal in etwas anders gelagertes Geschäftsfeld, wo wir uns wirklich dieser sehr, sehr spezifischen Thematik der 5G-Campusnetze verschrieben haben und hier wirklich dann im Bereich industrielles Umfeld unterwegs sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass da im industriellen Umfeld noch viel mehr möglich ist mit Digitalisierung, zum Beispiel autonomes Fahren auf dem Werksgelände. Dort habe ich ja keine Verkehrsregeln insofern, die ich beachten muss. Da ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Pfeffer drin.
Also autonomes Fahren ist natürlich die Königsklasse. Da dürfen wir momentan, und nachdem es ein Förderprojekt ist, darf ich da ausnahmsweise auch einen Firmennamen nennen. Das sind wir, ist eins der 5G-Innovationsprojekte des Bundesverkehrsministeriums, die wir momentan mit betreuen dürfen bei BSH, Bosch Siemens Hausgeräte GmbH in Gingen. An der Brenz im Rahmen eines sehr gut aufgestellten Konsortiums planen wir aktuell autonome Logistik-Fahrvorgänge und es geht darum, dass an einem firmeneigenen Bahnverladepunkt dann Container hochgenau und sicher aufgenommen werden und dann auf dem Logistikyard verfahren und wieder positioniert werden, um dann wieder sozusagen weiter transportiert zu werden. Da geht es natürlich darum, ein 5G-Campusnetz aufzubauen, aber die Fahrzeuge sind dann natürlich mit Laser, mit Kamera, mit Sensorik ausgestattet, sodass auch wirklich Sicherheitsaspekte im laufenden Werksverkehr dann auch wirklich gewährleistet sind. Und das ist ein mehrjähriges Projekt, wo wir mitten jetzt in der Planungsphase sind. Und aber auch hier natürlich getrieben einerseits von Sicherheitsaspekten, denn man will natürlich auch zunehmend Unfälle vermeiden und möglichst auf Null stellen. Das ist natürlich ein großes Unternehmensziel, nicht nur bei BSH, aber gerade auch dort. Aber es geht natürlich auch darum, welche Kolleginnen und Kollegen habe ich heute, um bestimmte Dienstleistungen wirklich sozusagen abzubilden innerhalb eines Unternehmens. Und in bestimmten Bereichen, so auch zum Beispiel im Bereich Logistik, habe ich heute schon einen Fachkräftemangel. Der wird sich sicherlich noch zuspitzen. Das heißt, wie kann ich die Menschen, die heute für mich arbeiten, vielleicht aus bestimmten routinemäßigen Prozessen eher rausnehmen, gezielt weiterbilden und sozusagen an anderer Stelle vielleicht noch besser einsetzen, als ich es heute tue. Und das sind die Hauptmaßgaben. Also ich habe noch in keinem unserer Projekte gehört, dass Arbeitsplätze abgeschaffen werden sollen, sondern es geht wirklich stets darum, wie kann ich die Menschen, die heute für mich arbeiten, gezielt weiterbilden und für alle Seiten auch besser und spezifischer einsetzen.
Nun ist ZTE und auch Geodata in gewisser Weise bundesweit führend in seinem Bereich, in ihrem jeweiligen Bereich. Wie kommt das, dass da andere nicht auf den Trichter kommen, eine solche Dienstleistung auch anzubieten?
Also im Bereich der Smart City Strategieberatung gibt es natürlich einige Akteure, die sich hier sozusagen am deutschen und europäischen Markt tummeln, und das ist auch gut so. Und es ist natürlich selbstverständlich auch so, dass im Bereich der Dienstleistungen von Dateninfrastrukturen, Datenplattformen, Stadt-Apps natürlich auch durchaus zahlreiche Firmen am Markt unterwegs sind, aber auch natürlich die Geodata im Bereich Glasfaserausbauplanung ist nicht alleine in Deutschland unterwegs. Aber in der Gesamtschau dieser drei Firmen, der Kompetenzpartner Digitale Zukunft, sind wir doch sehr alleine und können wirklich sozusagen als Alleinstellung von der grundlegenden Infrastruktur des Glasfaserausbaus über alle Ebenen dazwischen, die wir gerade diskutiert haben, dann auch wirklich bis zur intelligenten Datenableitung übers KIP, wirklich hier aus Württemberg heraus, aber doch mehrere Standorte auch in Deutschland natürlich dann auch wirklich innovative Dienstleistungen abbilden. Und da freuen wir uns natürlich, dass wir da sozusagen gerade auch am Standort in Westhausen wirklich einen Leuchtturm anbieten können.
Möglicherweise haben es unsere Hörerinnen und Hörer, die bis hierher mitgehört haben, auch mitbekommen. Es wird hier im Haus gearbeitet. Das heißt, es steht nicht still. Es gibt immer was zu tun. Was sind denn konkrete Zukunftspläne jetzt vom ZTE?
Also wir konnten jetzt im Jahr 2022 gemeinsam mit der Geodata in Bayern, in Neu-Ulm und in Frankfurt-Eschborn neue Standorte eröffnen. Momentan suchen wir eine Standortleitung für den Standort Hamburg-Norderstedt und wollen jetzt also in den Norden gehen, weil auch dort betreuen wir aktuell eine Großstadt, zwei Landkreise im kompletten Bereich der Strategieentwicklung sind dort momentan mitten in der Konzeption und sehen also ein hohes Potenzial, natürlich auch in Norddeutschland. Durch digitale Systeme kann man natürlich die Projekte aktuell auch betreuen, aber es macht natürlich dann irgendwann Sinn, auch wirklich über Standorte nachzudenken. Aber gerade auch im Bereich der Kompetenzpartner wollen wir noch stärker auf der Seite der Kommunen, der Landkreise, der Kommunalgesellschaften und auch gemeinsam mit unseren Partnern dort darüber nachdenken, wie können wir unsere Dienstleistungen noch spezifischer machen, dass wir wirklich nicht mit einer Strategie 2 Meter über dem Boden schweben auf der Basis PowerPoint, sondern wir wollen von der Infrastruktur ausgehen und das ist die Glasfaser. Wir wollen davon ausgehend die kommunalen Ziele verstehen, ableiten, in Strategien packen und wirklich effizient dann auch umsetzen und am Ende des Tages wirklich sicher und zielgerichtet Datenmanagementsysteme aufbauen. Das können wir heute schon, aber das große Ziel ist natürlich, das für die Kunden noch effizienter zu machen. Und da geht es natürlich auch darum, hier am Campus auch stetig, momentan sind auch wieder zum Beispiel Sensoranwendungen und Mobilfunkanwendungen bei uns im Test im Einsatz, dass wir hier in unserem großen Showroom auch immer besser werden und noch besser verstehen, was gibt denn der Markt Neues her.
Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, ich komme in einigen Jahren nochmal wieder und lass mich auf den neuesten Stand bringen. Vielen Dank, Wolfgang Weiß, Geschäftsführer des Zentrums für digitale Entwicklung in Westhausen.
Herzlichen Dank, war eine große Freude.